Ich freue mich, bei euch zu sein. Wie ihr hört, spreche ich Hochdeutsch. Es fällt mir leichter als Hochdeutsch. Und es ist ein Geschenk, ein Vorrecht, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung von John und den anderen Brüdern, dass wir zusammen, gemeinsam lernen dürfen. Andreas, der fragte mich heute Abend, hast du Depression heute Abend? Und er fragte mich, ob ich das Thema Depression halte. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, ich habe Depression. Ich bin ein bisschen aufgeregt, um miteinander zu lernen und miteinander zu hören, was Gott uns zu sagen hat von diesem Thema Depression, um davon zu lernen, was Gott tut. Ich möchte mich als erstes ein bisschen vorstellen. Ich bin 38 Jahre alt. Mein Name ist Viktor Thissen. Ich bin glücklich verheiratet, seit jetzt gut 15 Jahren. Und wir haben 4 Kinder. Hier seht ihr ein Bild von unserer Familie. Das ist meine Frau, Elena. Sie ist in Bielefeld geboren. Ihre Eltern kommen aus Paraguay. Und das sind alles unsere 4 Kinder. Der Älteste ist 14, Ben Joshua. Der Name heißt der Sohn des Herrn Jesus. Wir hoffen, dass er ihm nachfolgt und darin treu bleibt. Die zweite ist Rebecca. Ihr Name bedeutet die Betörende. Sie ist ja diejenige zu Hause, die für Ordnung sorgt. Die kümmert sich um die anderen Mädels, wenn sie nicht laufen wollen, dann versucht sie, sie ein bisschen in Schwung zu bringen. Die dritte ist Livia und die vierte ist Tabea. Und das sind Fotos, die wir in der Gemeinde geschossen haben. Ich komme aus der Gemeinde aus Bielefeld-Altenhagen. Und das ist die Gemeinde, wo Peter Rempel herkommt. Er war mein Ältester vorher. Und hat mich dort in den Dienst eingesetzt, dass ich dort die Gemeinde fortführe. Dieses Thema, Depression, ist ein spannendes Thema. Und als ich mich angefangen habe, darauf vorzubereiten, habe ich gemerkt, dass es ein sehr großes Thema ist. Und ich schaffe nicht, alles heute zu behandeln und das weiterzugeben, was ich gelesen habe, was mir aufgefallen ist. Das, was wir heute betrachten, soll eher praktisch sein, es sollen konkrete Hinweise sein, dass wir alle etwas davon mitnehmen können und es ist ein gewisses Handwerkszeug. Wir wollen in 5 Schritten durch dieses Thema heute hindurchgehen. Als erstes wollen wir uns anschauen, was sind die Kennzeichen von Depressionen? Woran merke ich das, ob ich wirklich in einer Depression bin oder nicht? Dann wollen wir uns verschiedene Stufen der Depression anschauen. Es ist nämlich so, dass die Depression nicht ganz unten ist, wo wir nicht mehr herkommen, sondern sie kommt schleichend, langsam. Und dann geht es immer weiter wie so eine Spirale, wo man sich runterdreht und irgendwann ganz unten ist, in der tiefsten Dunkelheit, wo man geplagt ist. Das werden wir uns auch kurz anschauen. Und dann gibt es Dinge, die eine Depression begünstigen. Dann als viertes verschiedene Altersstufen und ihre Herausforderungen, wo man oft mit Depressionen zu kämpfen hat. Und als letztes wollen wir uns biblische Beispiele angucken, wo Männer Gottes in Depressionen gefallen sind und darin auch herausgekommen sind. Kennzeichen von Depressionen. Es gibt verschiedene Hintergründe. Wenn wir daran denken, was ein klares Kennzeichen ist, dass man eine depressive Verstimmung hat. Es ist eine innere Leere. Es ist eine Verzweiflung, eine Bedrückung. Wir haben gerade von dem Vers aus Matthäus 11, Vers 28 gehört. Das sind Menschen, die sind beladen. So wie ein Schiff, das aufgeladen ist, das ins Wasser hineinsinkt, so fühlt man eine Last auf den Schultern. Und es ist wie so eine Art starre Bewegungsunfähigkeit. Aber noch mehr, es ist der Verlust von Freude und Interesse. Man hat keine Lust, kein Hobby, kein Appetit, man möchte nichts essen. Der Antrieb ist vermindert, man ist oft müde, kommt nicht vorwärts, man ist untätig. Viele verbringen viel Zeit in der Zeit auch im Bett, weil sie nicht den Alltag schaffen können. Manche können nicht kochen, können den Haushalt nicht führen und man hat keine Kraft, man hat einen Verlust von Leistungen. Und dann gibt es einige Zusatzsymptome. Man kann sich nicht konzentrieren, man hat Denkstörungen. Oft ist das Selbstwert und das Selbstvertrauen gestört. Ich bin nichts, ich kann nichts. Ohne mich wäre alles besser. Man hat Schuldgefühle und merkt, dass es man niedergedrückt ist. Oft hat man Schlafstörungen. Man wacht nachts auf oder kann lange Zeit nicht einschlafen und dann ist man geplagt. Viele verlieren Gewicht. Oft ist es so, dass man einen negativen Blick hat. Dann guckt man sich ein Glas an und ist dieses Glas halb voll oder ist dieses Glas halb leer? Es ist immer eine Sache der Perspektive. Und wenn jemand in einer Depression drinsteckt, dann ist das Glas immer halb leer. Ist alles schlecht, da fehlt etwas, es reicht nicht. Und in dieser Phase ist es oft so, dass man mit Suizidgedanken, mit Selbstmordgedanken sich plagt. Man fragt sich, lohnt sich das Leben überhaupt noch? Wenn ich gerade an einen Bruder denke, mit dem ich letzte Woche gesprochen habe, der auch in einer Depression ist, der sagt, ich habe nur einen Wunsch, dass ich endlich zum Herrn gehen kann. Ich halte das nicht aus. So eine Last, die auf ihm liegt. Und das ist so ein Druck. Und das heißt das Wort Depression. Es ist ein Druck, der auf einem lastet, der ihn niederdrückt und fertig macht. Noch weitere Symptome. Es sind Leute, die anfangen zu grübeln, sich immer und immer wieder um ein Thema kreisen. Sie denken immer von vorne und das drückt sie nieder, weil sie nicht weiterkommen. Sie haben so eine schwarze Brille auf, sind gefühllos. Sie haben Wahngedanken. Ich habe mich versündigt. Ich bin so schlecht. Es ist Unruhe und Getriebenheit. Und man merkt, man wird einfach niedergedrückt. Und oft gibt es vom Körper selbst her einige Symptome. Das sind so wie Warnsignale. Wenn wir mit dem Auto fahren und dann auf einmal erscheint dort eine Leuchte. Motorkontrollleuchte. Bitte überprüf dein Auto. Was machen wir, wenn so eine Lampe angeht? Dann fahren wir zur Werkstatt und lassen das Auto überprüfen. Und genauso ist unser Körper. Wenn dieser Körper reagiert und uns niederdrückt, da gibt es einige Warnsignale und die haben wir gerade gezeigt, die uns zeigen, wo stehst du gerade? Bist du schon mittendrin? Entwickelst du dich gerade in eine Depression? Und das kann verschieden aussehen. Es können Dinge sein, die unser Herz betreffen. Es kann unsere Atmung betreffen. Es können Kopfschmerzen sein. Es kann mit unserer Verdauung zu tun haben. Und viele andere Symptome, die wir haben, wo unser Körper reagiert. Und das ist wie so eine Warnleuchte. Und immer wieder, und wenn wir das merken, dann ist es gut, darauf zu hören. Uns zu prüfen, gibt es da etwas, was nicht in Ordnung ist? Jemand fasste das einmal so zusammen. Er sagte, als Depression bezeichnet man eine länger dauernde, tiefgreifende Verstimmung. Es ist nicht einmal fühle ich mich so, sondern eine lange Zeit, dass ich geplagt und gedrückt werde. Und das betrifft die gesamte Persönlichkeit, mein ganzes Gefühl, mein Verstand, mein Körper, all das, der ganze Körper ist davon betroffen. Depressionen sind gekennzeichnet von einer deutlich gedrückten Stimmung, Interessenlosigkeit und Antriebsminderung. Es ist so, dass man an Selbstzweifel, Konzentrationsschwierigkeiten leidet und das Selbstwert darunter beeinträchtigt ist. Ein Zitat von einer Elisabeth Wurzel, die unter einer Depression gelitten hat. Sie sagte, eine Depression ist durch totale Abwesenheit gekennzeichnet. Der Abwesenheit von seelischen Regungen, der Abwesenheit von Gefühlen, der Abwesenheit von Reaktionen, der Abwesenheit von Interesse. Der Schmerz, den Sie im Laufe einer schweren Depression verspüren, ist der Versuch der Natur, die Leere auszufüllen. Doch was hingegen Motivation und Zielstrebigkeit betrifft, sind sicher Depressive nichts als wandelnde, wache Untote. Sie fühlen sich nicht am Leben. Und sie haben den Eindruck, Gott ist ganz weit weg. Er kann mich gar nicht verstehen. Keiner kann mich verstehen. Ich bin in meiner Situation ganz alleine. Kennst du solche Gefühle? dass du dich alleine fühlst? Und genau so ging es Elizabeth Wurzel. Hier vielleicht ein Bild, um das zu beschreiben. Da ist ein Junge, der geht spazieren. Und auf einmal fängt es an zu regnen. Und der Regen wird immer stärker. Und als er ganz nass ist, dann sagt er, es regnet stets auf die Ungeliebten. Gott meint es gar nicht gut mit mir. Ich bin so schlecht. Und genauso ging es Abraham Lincoln. Er hatte auch eine tiefe Depression, auch als Präsident der USA. Und er dachte, der Schmerz würde zum Tod führen. Sein Körper könnte ihn nicht mehr ertragen. Und er sagte Folgendes: Ich bin nun der elendste Mensch auf Erden. Würde man das, was ich fühle, gleichmäßig auf die gesamte Menschheitsfamilie verteilen, dann gäbe es auf der ganzen Welt kein einziges fröhliches Gesicht. Ob es mir je wieder besser gehen wird, kann ich nicht sagen. Ich habe die düstere Ahnung, dass das nicht der Fall sein wird. Zu bleiben, wie ich bin, ist unmöglich. Ich muss sterben oder genesen, scheint mir. Es gibt keine Hoffnung. Er ist verzweifelt. Und ich hoffe, wir merken hier einiges, wie herausfordernd das ist. Herausfordernd, in dieser Depression zu stehen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Es gibt verschiedene Stufen, Stadien der Depression. Und wir haben gesagt, am Anfang ist es eine Verstimmung. Jeder von uns hat mal Tage, wo man sich einfach niedergedrückt fühlt. Mein Charakter, mein Temperament ist so, dass ich ein fröhlicher Mensch bin. Ich bin in der Regel gut gelaunt. Und das ist etwas Schönes. Aber auch ich kenne Tage, wo man sich niedergedrückt fühlt, wo man Sorgen hat. Sorgen für die Kinder, Sorgen für die Gemeinde. Und es gibt auch Phasen, wo ich nachts aufwache. Manchmal 2 Uhr, 3 Uhr nachts. Und ich kann nicht schlafen, weil mich die Sorgen niederdrücken. Und das würde ich alles dazu bezeichnen, dass es eine anfängliche Verstimmung ist. Ja, man hat damit zu kämpfen. Mit diesen Kämpfen, mit diesen inneren Kämpfen. Aber das bleibt nicht dabei, sondern es steigert sich. Und man bleibt längere Zeit dabei und man fängt an, sich zu drehen. Nicht ein bisschen, sondern man dreht sich immer weiter nach unten. Es festigt sich immer mehr. Man hat weiterhin diese Gedanken. Und irgendwann ist man so tief drinne, dass man davon alleine nicht herauskommt. Und man hat den Eindruck, dass dieses Länger sehr unterschiedlich sein kann. Manche, die in einer Depression sind, dann kann es sein, dass sie 2 Jahre, 3 Jahre tief in der Finsternis drinstecken. Und alles um sie herum ist dunkel. Und wir merken, das ist dann gar nicht so leicht. Je länger nämlich so eine Depression dauert, desto schwieriger ist es, auf sie zu behandeln. Und trotzdem gibt es Hoffnung. Es gibt Hoffnung, da herauszukommen. Ich habe mal an einer Schulung teilgenommen. Das war ein Doktor aus unserer Nachbargemeinde, aus Detmold, der Dr. Rudolf Hamm. Der hat eine ganze Schulung zum Thema Depression gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her. Und er hat gesagt, typischerweise gibt es einen ähnlichen Verlauf bei vielen. Es geht langsam runter, dann geht es ihm langsam wieder besser, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder besser. Es ist immer ein ähnlicher Verlauf bei fast allen Depressionen. Es ist nicht einmal so, dass man runtergeht und dann wieder rauf und dann ist man raus, sondern es ist ein Prozess. Immer rauf, runter, rauf, runter. Die Depressionen, sie klingen häufig auch ohne eine Behandlung ab. Manches heilt sich von alleine. Und deswegen kann man sagen, dass eine Depression in der Regel eine Krankheit ist. So ähnlich wie eine Grippe. Eine Grippe aber der Seele. Und genauso wie eine Grippe, man Zeit braucht, bis der Körper den Virus bekämpft. Genauso ist das bei einer Depression. Gott lässt uns damit nicht allein. Und manche Sachen heilen auch wirklich von alleine. Und das stimmt, Gott hat uns so geschaffen. Mit einer inneren Widerstandsfähigkeit. Aber das braucht Zeit. Es braucht Zeit, dass die Seele heilt und die Seele zur Ruhe kommt. Und deswegen ist eine Depression nicht alleine, sondern man braucht da in der Regel jemand, der einen beisteht, der einen ermutigt, auszuharren, das Licht zu sehen, nach vorne zu gehen, dass man nicht alleine dabei ist. Dieser Arzt, der sagte, durchschnittlich dauert eine Depression ohne Behandlung circa 6 bis 8 Monate. Das ist der Durchschnitt. Manche sind mit 3 Monaten durch und manche brauchen 2 Jahre. Und das habe ich auch in der Gemeinde erlebt, auch junge Leute, die davon betroffen sind, die wirklich einige Monate damit zubringen, aus dieser Krankheit herauszukommen, Hoffnung zu fassen. Wenn man behandelt wird, auch von einem Arzt, dann ist es so, dass im Durchschnitt 16 Wochen dabei sind. Also schon, dass das dann ein wenig verkürzt wird. Der Verlauf ist aber bei jedem anders. Man kann das nicht wie eine Schablone sagen, so ist es und so muss es sein. Nein, so kann man das nicht sagen. Es ist bei jedem unterschiedlich, weil jeder in einer anderen Situation drinsteckt. Jeder hat etwas anderes erlebt und es drückt einen oft nieder. 50%, jeder Zweite, der einmal an einer Depression erleidet, der ist dafür anfällig, nochmal krank zu werden. Und das beobachte ich auch. Wenn jemand in so eine Phase abgerutscht ist, in die Dunkelheit geraten ist, sie haben manchmal einen Knacks, sie sind anfällig, sie sind sehr sensibel, sie sind da vorsichtig geworden. Und das ist auch gut so, dass man sich darauf vorbereitet. Aber es ist auch Hoffnung, je länger ein Patient rückfallfrei bleibt, desto geringer ist das Risiko, dass er wieder in so eine Depression hineinfällt. Oft ist es so, die Frage, wie geht man mit Medikamenten um? Und bei dieser Schulung, an der ich teilgenommen habe, da wurde Folgendes gesagt. Ganz wichtig ist, dass man nicht alleine einfach Tabletten einschmeißt, sondern dass man sie richtig einnimmt. Und richtig einnimmt, ist da wichtig, dass man von einem Arzt betreut wird. Es ist nämlich so, dass es verschiedene Klassen an Antidepressiva gibt. Antidepressiva, das ist das Medikament, was verabreicht wird. Und da gibt es verschiedene Botenstoffe, die in diesen Tabletten drin enthalten sind. Man kann das nicht sagen, dass jede gleich wirkt, sondern es muss herausgefunden werden. Und zwar ist es so, dass in unserem Gehirn, da gibt es Synapsen. Und diese Synapsen, die Nervenzellen, sie werden nicht mehr versorgt. Und das sind diese Antidepressiva, das sind Botenstoffe, die uns dabei helfen, das zu überbrücken. Dass man den Verstand, den Kopf wieder richtig gebrauchen kann. Und deswegen ist es oft so, dass Ärzte oft jemanden ein Medikament verabreichen, eine volle Dosis. Und dann merkt man schon nach kürzester Zeit, 2 bis 3 Wochen, ob dieses Medikament anschlägt oder nicht. Das muss man erstmal aushalten und warten. Tut sich etwas bei einem oder tut sich etwas nicht? Man weiß aber vorher nicht, wie es wirkt. Und manchmal ist es so, dass man anfängt, auch das Medikament dann zu tauschen, wenn man merkt, da ist keine Wirkung. Da muss man das ausprobieren. Wenn man dann durch so eine Depression ist, dann sagt man, dass man diese Medikamente auch weiternehmen soll, weil man dann manchmal so voller Euphorie ist und so begeistert ist und sagt, ich bin jetzt endlich durch, das Leben hat wieder begonnen. Und dann ist es leider so, dass viele dann auf einmal rückfällig werden. Und da merken wir schon, das ist gar nicht so einfach. Auch bei uns in Deutschland haben wir 2 große Pole. Und man neigt dazu, gerade bei diesem Thema Medikamente bei Depressionen, von der einen Seite vom Pferd zu fallen oder von der anderen Seite. Die einen sagen, du brauchst überhaupt keine Medikamente, du hast den Herrn, alles ist gut. Und das ist manchmal ganz schön gefährlich, weil die Medikamente können einem auch manchmal helfen. Es ist eine Hilfe, eine Unterstützung. Das andere Extrem ist, du musst immer sofort zu den Medikamenten greifen. Und auch das ist nicht immer richtig. Das ist auch keine Hilfe. Und deswegen müssen wir da weise sein. Der Rudolf Hamm, der hat uns diese Grafik damals gezeigt und er sagte, was bringen Medikamente? Wenn man nämlich in so einer Depression drin steckt, dann merkt man, dass man ohne Medikamente einfach längere Zeit arbeitsunfähig ist. Man ist krank, man kann nicht arbeiten, man schafft es nicht, sich hochzuziehen. Wenn man aber Medikamente nimmt, dann ist es so, dass sie einem dort durchtragen. Sie helfen einem, vom Gefühl erstmal hochzukommen, nicht einfach liegen zu bleiben. Aber letzten Endes verkürzen die Medikamente die Krankheit nicht, Sie mildern lediglich den Leidensdruck. Sie helfen einem, das zu ertragen. Da merken wir, es ist eine Hilfe, aber es ist nicht das Heilmittel. Die Medikamente, die heilen keine Depression, weil die Depression ist eine Krankheit der Seele und die Medikamente können die Seele nicht heilen. Die Seele, die heilt einzig und allein unser Herr. Und deswegen merken wir brauchen unseren Herrn, der uns darin durchträgt. Wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Zuversicht, wir brauchen Licht. Welche Dinge begünstigen eine Depression? Und wir in Deutschland, wir leben in einer Kultur der Entscheidungen. Und immer wieder ist es so, dass man Entscheidungen treffen muss. Früher war das Leben ganz klar und einfach geregelt. Das, was mein Papa arbeitet, das werde ich auch einmal machen. Ist er ein Bauersmann, werde ich auch ein Bauersmann. Ist er ein Geschäftsmann, werde ich auch ein Geschäftsmann. Das war schon immer so, eine Generation zur nächsten Generation. Heutzutage ist das ganz anders. Jeder trifft selber eine Entscheidung. Will ich diesen Beruf wählen oder will ich diesen Beruf wählen? Und viele sind damit einfach überfordert. Sie müssen lernen, Entscheidungen zu treffen. Sie müssen Entscheidungen treffen, wen heirate ich? Früher haben das ganz klar die Eltern entschieden. Die haben gesagt, das ist das richtige Mädchen für dich. Und dann war das einfach. Und heutzutage haben wir die Möglichkeit, selber Entscheidungen zu treffen. Wir leben in einer Kultur des Individuums. Da geht es um unser Ich. Es gibt nichts Größeres als uns selbst. Es muss mir gut gehen. Es geht um die Frage, wie fühle ich mich? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das nicht gut an? Und da merken wir drehen uns immer mehr um uns selbst. Die Menschen werden immer einsamer, sie werden machtlos, sie werden isoliert. In Deutschland haben wir eine Volkskrankheit und es gibt verschiedene Berichte. Und dann fragt man sich, ist das die Epidemie des 21. Jahrhunderts? Und es gibt viele Berichte, wo man feststellt, dass das in unserer Zeit immer mehr zunimmt. Es ist nicht so, dass es früher keine Depressionen gab, die gab es schon immer. Aber jetzt im 21. Jahrhundert nimmt das immer mehr zu. Und das hängt auch mit unserer Gesellschaft zusammen, mit unserer Kultur. Es hängt damit zusammen, dass in unserer Kultur das Glück das größte Gut ist. Hauptsache, ich werde einmal glücklich und du fühlst dich gut. Aber es ist ja nicht immer so, dass wir glücklich sind, dass wir uns immer freuen. Auch wir kennen Tage, wo man niedergedrückt und wo es einem schlecht geht. Es ist eine Kultur der Unterhaltung und Langeweile. Wir werden mit unseren Handys groß und immer wieder muss man sich beschallen und berieseln lassen. Man guckt sich etwas an, man bekommt Nachrichten und man hält keine Stille mehr aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Einfach mal das Handy wegzulegen und einen Tag mal nicht auf das Handy zu gucken. Können wir das noch? Das fällt uns schwer, weil wir merken, wir sind so unter Strom. Immer wieder stehen wir unter diesem Druck. Es ist eine Kultur der Bewegungslosigkeit. Die meisten arbeiten vor einem Computer. Sie arbeiten nicht mehr, sie schufen nicht. Sie gehen auch nicht mehr spazieren. Ich habe von der Arbeit an einer Schulung teilgenommen und da war dort ein Professor, Dr. Lehr, und der hat auch über psychische Erkrankungen berichtet. Und er sagte, wie man eine Depression behandelt, ist in der Regel, dass man in einer Klinik ganz wichtig den Menschen etwas Gutes tut. Und sie bekommen die Aufgabe, jeden Tag einen Spaziergang zu machen. Und er hat die Beobachtung gemacht, nachdem er die Patienten befragt hat, was hat euch geholfen, dann waren das nicht die Gespräche, sondern ganz häufig war das der Spaziergang. Dass sie einfach mal rauskommen, frische Luft, Bewegung. Und das ist interessant, in einer Klinik, da werden kleine Aufgaben manchmal gemacht. Es ist so, dass sie Puzzle machen. Und immer wenn du etwas Positives erlebst, dann erlebst du ein Glück. Und zwar ist es so, dass im Gehirn, das Gehirn Dopamin ausstreut, das ist ein Glückshormon. Und das hilft einem, das zu überwinden, diese schwere Zeit. Und das hängt auch mit dieser Bewegungslosigkeit zusammen, dass man Erfolge erlebt und nicht nur Niederschläge. Und wir merken, dass wir überfordert sind mit all den Reizen, alles, was auf uns einströmt. Und das könnten wir noch weiterführen. Und das begünstigt all das, was wir leben. Und je länger wir in unserer Kultur leben, desto mehr werden wir damit zu tun haben. Es gibt verschiedene Altersstufen und ihre Herausforderungen. Ja, wir merken das, dass selbst in der Jugendzeit, im Jugendalter, die Kinder, die Jugendlichen schon damit zu tun haben. Wir hatten schon gesagt, es ist die Kultur der Entscheidungen. Welchen Beruf wähle ich? Welche Frau heirate ich? Und oft in dieser Phase, es können sogar Jungschala sein, die fühlen sich von niemandem verstanden. Meine Eltern verstehen mich nicht, meine Freunde verstehen mich nicht, niemand versteht mich. Und man fühlt sich ganz abseits. Es ist eine Zeit, wo sich vieles im eigenen Körper verändert. Es ist viel wichtiger, wo man sich fragt, was denken die anderen über mich? Und es ist eine Zeit, wo man gerade viele Pickel bekommt, bei den meisten ist es zumindest so. Man hat den Eindruck, ich habe die falsche Frisur. Man fühlt sich gemobbt von anderen und man ist ganz empfindlich. Ich kenne das gerade Eltern, die so Jungschala zu Hause haben. In einem Augenblick explodieren die und sie wollen sich von niemandem was sagen lassen. Und das ist Zeiten, wo sie auch gefährdet sind. Und auch im Jugendalter haben Kinder, Jungschala, Jugendliche mit Depressionen zu kämpfen. Es ist nicht nur so, dass das die Älteren sind. Nein, das betrifft alle. Es können in besonderer Weise Frauen treffen. Und Frauen leiden in der Regel doppelt so oft an Depressionen wie Männer. Das sind Phasen, wo die Frauen gerade nach der Entbindung, nach der Schwangerschaft in eine Depression fallen können, im Wochenbett. Wo sich vieles im eigenen Körper umstellt, sie erschöpft sind und sich ganz vieles verändert. Man hat sich vieles ganz anders vorgestellt und jetzt auf einmal dreht man sich nur noch um ein Kind und weiß nicht, wie das Leben werden soll. Man hat Zukunftsängste. Es betrifft viele Frauen. Dann kommt oft eine Zeit der Midlife-Crisis. Das ist oft in dem Alter zwischen 40 und 50. Das betrifft oft viele Männer. Dann hat man die Blütezeit der eigenen Kraft ausgeschöpft. Man fängt an, abzubauen. Und mitten in dieser Phase fängt man an, zurückzublicken auf sein Leben. Und man fragt sich, was habe ich in dieser Zeit alles gemacht? Was habe ich alles falsch gemacht? Was ist mit unseren Kindern? Dann gehen die Kinder ihre eigenen Wege. Manche von ihnen wollen vom Glauben überhaupt nichts mehr wissen. Man fühlt sich unwert. Man fühlt sich versagt zu haben. Oft ist es eine Zeit, wo der Körper nicht mehr gut mitmacht. Der Höhepunkt der Leistungsfähigkeit ist vorbei. Manche haben Bandscheibenvorfälle. Ja, und da braucht man eine neue Orientierung. Und dann ist es so, dass viele dann absinken. Dann gibt es die Zeit der Rente, wenn man seine Arbeit aufgibt. Dann auf einmal kommen die Männer nach Hause zu den Frauen und dann gibt es zwischen Mann und Frau auf einmal Unterschiede, weil man anfängt, miteinander noch mehr mitzureden. Vorher konnte die Frau immer den ganzen Tag selber strukturieren. Auf einmal sagt der Mann, wo es lang geht. Und dann gibt es Reibung. Man vermisst die Anerkennung. Im Beruf war man jemand. Man hatte etwas zu sagen. Und auf einmal ist man nur noch zu Hause. Und viele, wenn sie in den Ruhestand gehen, die sinken runter. Dann gibt es eine Phase des Alterns. Es ist eine Phase kurz vor dem Tod. Wo komme ich hin? Hat sich mein Leben gelohnt? Wie wird es werden? Und gerade im Alter, wenn da noch Krankheiten dazukommen, ist es ganz häufig so, dass ältere Geschwister unter Depressionen leiden. Und es fällt ihnen schwer und sie fühlen sich alleine gelassen, sind einsam. Oft verbringen sie Tage, Stunden alleine. Es gibt aber auch Zeiten, wo man mit plötzlichen, starken Krisen zu rechnen hat. Das können Krankheiten sein. Bekommt man auf einmal eine Diagnose MS, Multiple Sklerose, oder Parkinson, Krebs. Und wie geht's einem dann? Dann fühlt man sich so, als ob jemand einem den Teppich unter den Füßen wegzieht und man fällt in so ein ins Bodenlose. Es fällt einem schwer, das anzunehmen. Es gibt den Körper, der einige Mangelfunktionen hat. Man ist müde und leistungsunfähig. Viele haben Eisenmangel. Und gerade wenn man in den Herbst und in den Winter kommt, dann fehlt oft einem Vitamin E. Und da merkt man, ja, man braucht etwas. Bei uns in Europa ist es so, dass Deutschland ungefähr in der Mitte von Europa liegt. Und die nördlichen Länder in Skandinavien, Schweden, Finnland, Norwegen, da ist es so, dass sie eine lange Zeit eine Dunkelphase haben, weil sie auf der nördlichen Halbkugel sind. Sie haben ungefähr 6 Monate pure Dunkelheit. Sie haben wenig Licht. Und man sagt, gerade in diesen skandinavischen Ländern leiden die Menschen umso mehr an Depressionen. Und da gibt es bewusst eine Therapie, und diese Therapie ist eine Lichttherapie, dass sie Vitamin D, Vitamin E bekommen und dass sie dort rauskommen. Und man merkt, das brauchen sie. Ohne das würden sie viele noch weiter abstürzen. Und all das sind Herausforderungen. Und wir merken schon, das betrifft jeden von uns. Ob wir jung sind, ob wir in einem mittleren Alter sind oder ob wir alt sind. Wir alle können in so eine Depression fallen. Und wenn ich an meine Frau denke, als wir in der Verlobungszeit waren, dann hatte sie auch eine Zeit der Depression. Es hat sich vieles in ihrem Leben verändert. Es war eine Zeit, wo sie Gott über alles geliebt hat. Und auf einmal lernen wir uns kennen, wir lernen uns lieben. Und dann war dieses Gefühl Gott gegenüber getrübt. Sie hatte keinen klaren Blick mehr. Es war alles neu. Es war eine Zeit der Orientierung. Deswegen war unsere Verlobungszeit oft eine schwere Zeit. Und ich war hilflos. Und oft beteten wir und weinten zusammen und sagten, Herr, hilf uns hier heraus. Und wir haben einen guten Gott, er hat uns dort herausgeführt. Als wir dann auch noch geheiratet haben, hatten wir eine schöne Zeit, wo wir uns kennenlernen durften, wo sie Geborgenheit empfangen hat. Und ich merken durfte, ja, Gott trägt durch. Er ist das Licht. Er ist das Licht am Ende eines langen Tunnels. Und wenn man sich alleine und im Dunkeln fühlt, so gibt es Hoffnung. Und auch in der Bibel gibt es einige biblische Beispiele, wo Männer Gottes in schwere, dunkle Zeiten hineingeraten sind. Ich möchte uns 4 Beispiele nennen. Das erste Beispiel, das ist der Prophet Elia. In 1. Könige Kapitel 19 wird uns die Geschichte berichtet, wie Elia in eine Depression hineingeraten ist. Und dieser Elia, der hat eine schwere Phase gehabt. Und zwar ist es so, dass Elia einen wunderbaren Kampf, einen Sieg hatte. Er war auf dem Berg Karmel und dort hat er die Baalspropheten herausgefordert. Wer ist der wahre Gott? Und er hat ein Opfer aufgebaut und diese Baalspropheten, die tanzen den ganzen Tag und rufen ihren Gott an. Vielleicht wird er ein Feuer vom Himmel schicken und dieses Opfer verzehren. Ja, und Elia, der provoziert die sogar und sagt, vielleicht schläft euer Gott, ruft lauter, ritzt euch, tut doch etwas. Aber nichts passiert. Und Elia, der nimmt sogar Wasser, kippt dieses Wasser auf das Opfer. Und es war unmöglich, dass dieses Opfer von alleine Feuer fangen konnte. Kniet sich hin, betet und es kommt ein Feuer vom Himmel. Und dieses Opfer wird verzehrt. Und alle Menschen wissen, es ist wirklich der wahre Gott. Es ist der Gott Elias, der lebendige Gott. Und daraufhin nimmt Elia diese 450 Baalspropheten, führt sie hinab, nimmt ein Schwert und tötet alle Propheten. Dann macht er sich auf den Weg, er ist ungefähr 80 Jahre alt und fängt an, von diesem Berg herunterzulaufen. Und dieser Mann war so schnell, dass er schneller ist als die Pferde. Und dann ist es so, Als dann Ahab, der König von Israel, nach Hause kommt und das Isabel erzählt, dann ist Isabel richtig böse. Und sie sagt, lässt eine Nachricht diesem Elia zukommen und sie sagt zu ihm, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und dieser Elia, der war völlig erschöpft. Er hat den ganzen Tag gearbeitet. Er hatte einen Sieg im Glauben erlebt. Dann kommt auf einmal eine Phase, wo er völlig abgestürzt ist. Er hatte Angst. Er hatte Angst um sein Leben. Was passiert jetzt? Kommt jetzt wirklich Isabel? Kommen die Soldaten? Werden sie mich umbringen? Was wird alles auf uns zukommen? Und dann wird uns berichtet in 1. Könige 19, Vers 4, Elia selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Merken wir, dieser Elia, er hat keine Freude mehr, keinen Lebensmut, keine Perspektive. Er fühlt sich alleine gelassen. Und mitten in dieser Phase fängt Elia an, sich zu vergleichen. Und das Vergleichen ist eine ganz schlimme Krankheit. Jemand sagte einmal, der Anfang des Vergleichens ist das Ende der Zufriedenheit. Wenn wir uns immer mit dem anderen vergleichen, dann wird der andere immer besser abschneiden. Der kann das besser, der kann das besser. Und ich werde immer schlechter dastehen. Und genauso ging es hier Elia. Er verglich sich mit seinen Vätern und er sagte, siehst du, ich bin nicht besser. Ich bin einfach nur schlecht. Und er legt sich in der Wüste ganz alleine. Und er wünscht eigentlich ein Todesmittel. Ich will einfach nur sterben. Können wir das nachvollziehen, wie es diesem Elia gegangen ist? Er war am Ende. Aber Gott war immer noch bei ihm. Und so merken wir, wie Gott vorgeht. Und das ist etwas so Schönes. Er legte sich, Vers 5, er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotflagen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Er will ein Todesmittel und was bekommt er? Er bekommt ein Lebensmittel. Ist das nicht schön? Gott führt ihn hindurch und sagt, ich lasse dich nicht alleine. Als erstes werde ich dich stärken. Du brauchst Ruhe. Schlaf erst einmal. Und wenn jemand wirklich in einer tiefen Phase der Depression ist, dann brauchen sie Ruhe. Sie müssen sich körperlich erstmal aufbauen. Sie müssen sich stärken. Sie brauchen Zeit zum Schlafen. Und das ist etwas Gutes, wenn man in diese Zeit gibt. Dann ist es so, dass Elia anfängt loszugehen. Und in der Kraft der Speise fängt er an 40 Tage und 40 Nächte zu wandern. Das ist ein Wunder, was hier geschehen ist, wozu Elia überhaupt fähig war. Aber es ist wahrscheinlich dieses besondere Mittel, was Gott ihm gegeben hat. Und Gott führt ihn bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und jetzt fängt Gott an, ihm zu arbeiten. Und er versucht, ihn aus dieser Depression herauszuholen. Er zieht ihn in die Einsamkeit. Das, was Gott ihm geben möchte, ist eine neue Begegnung mit ihm. Elia, du bist nicht allein. Ich lese weiter, Vers 9. Elia ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben. Sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor dem Herrn und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss, und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säusens. Das geschah, als Elia dieses hörte. Da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus, trat an den Eingang der Höhle und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Dieser Elia braucht jetzt eine Begegnung und er hat viele Vorwürfe. Ich bin alleine, keiner steht mir bei, alle sind gegen mich. Und Gott fängt nicht an, mit Elia zu diskutieren. Und auch wir, wenn jemand in einer Depression ist, müssen nicht denjenigen gleich korrigieren und sagen, so wie du denkst, so darfst du nicht denken, das geht doch gar nicht. Nein, sie sind verletzt. Und wir lassen das einfach erst einmal stehen. Gott sagt da auch nichts zu. Erst ganz zum Schluss fängt Gott an, das Denken von Elia zu korrigieren, aber nicht am Anfang. Er nimmt diesen Elia einfach so an mit seiner schweren Last. Komm erstmal zu mir. Und er braucht eine Begegnung mit ihm. Und das ist kein Erdbeben, wo alles um uns herum bebt und tobt. Es ist kein Feuer, es ist kein Sturm. Das, was wir brauchen, ist die Stimme eines sanften Säuselns. Sein kleiner, leichter Luftzug. Wir brauchen die Stille. Und mitten in dieser Stille begegnet Elia Gott. Und Gott ist da. Er ist in unserer Depression da. Und er will uns ermutigen. Und genau das erlebt hier Elia. Er erlebt, wie Gott ihn dort herausholt, ihm heraushilft. Das Zweite, was wir hier sehen, nicht nur, dass er Ruhe braucht, dass er eine Begegnung mit Gott braucht, Gott hat noch einen besonderen Auftrag für ihn. Vers 14. Elia spricht, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Wir merken, das Denken von Elia dreht sich immer noch um sich selbst. Er grübelt und beschäftigt sich damit. Vers 15, aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste, wandere nach Damaskus, an das äußerste Ende von Israel, ein riesig großer Marsch. Elia, ich habe noch eine Botschaft für dich, ich habe noch einen Auftrag für dich, ich möchte dich noch gebrauchen. Und zwar soll er Hazael zum König über Aram salben. Vers 16, auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Elia, ich habe noch was vor mit dir. Das sind die Könige, wo du einen großen Einfluss ausübst. Ja, und du bekommst sogar einen Nachfolger. Und wir lesen dann in den Versen 19 bis 21, dass dieser Elisa berufen wird. Elisa tritt an die Seite von Elia. Und er wird sein Diener. Und ab diesem Zeitpunkt ist Elia nicht mehr alleine. Er und Elisa sind gemeinsam unterwegs, zu zweit. Und sie verbringen viel Zeit. Es war nicht so, dass es wie so eine Staffelübergabe ist, dass Elia sofort diesen Elisa nimmt und ihm das Amt jetzt überträgt. Nein, sie haben über 10 Jahre miteinander noch Zeit verbracht. Elisa wurde geschult, er wurde trainiert. Wir merken das, wenn wir die Könige lesen, wo uns dann noch im 2. Chronikbuch Elia noch einmal erwähnt wird, wie er ebenfalls noch zur Zeit von König Joram von Israel einen Brief schreibt. Das müssen über 10 Jahre gewesen sein, die sie miteinander verbracht haben. Er wurde nicht sofort zur Seite geschoben. Gott hatte noch einen Weg, einen Plan für ihn. Und dann, ganz zum Schluss, fängt er an, Elias Denken zu korrigieren. Vers 18, da sagt er zu ihm, ich habe in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihre Krise nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Elia, du bist nicht allein. Auch wenn du das denkst, auch wenn du das fühlst, ich stehe da drüber. Es sind noch 7000 übrig geblieben. Und wir merken, dass ja, diese Männer Gottes erleben so eine Erschöpfungsdepression, wo man sich wirklich ausgepowert hat. Ein zweites Beispiel, was ich nennen möchte, ist der König David. Und auch der König David hat eine Phase der Depression erlebt. Und das ist die Phase, wo er in den Ehebruch gefallen ist mit Bathseba. Ich möchte dort Psalm 32 die ersten beiden Verse lesen. Die ersten drei Verse. Da sagt David: Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. David, er macht hier Folgendes. Er guckt zurück und sagt: Gott, wohl dem Menschen, dem du diese Sünde zudeckst. Es ist so schön, wenn man weiß, Gott hat mir vergeben. Ich habe Frieden in meinem Herzen. Und er kannte eine Phase, wo es ihm ganz, ganz dreckig ging. Er hat Ehebruch begangen. Er hat eine Frau genommen, die ihm nicht gehört hat. Und er merkt, er trocknet innerlich aus. Und er beschreibt es hier: Als ich das verschweigen wollte, da verfielen meine Gebeine. Ich hatte Schmerzen. Ich war innerlich gekrümmt. Mir ging es ganz schlecht. Auslöser für Depressionen kann Sünde sein. Muss aber nicht. Es ist nicht so, dass jemand, der in einer Depression ist, immer gesündigt hat. Das stimmt nicht. Und das sehen wir hier bei David. Und viele, die versagt haben, die fallen manchmal oft in eine Depression. Das kann Ehebruch sein. Es können andere Schuldvorwürfe sein, wo Frauen ihre Kinder abgetrieben haben. Sie fallen in eine tiefe Phase der Depression. Sie werden daran erinnert, was sie wirklich dort durchgemacht haben. Das fällt ihnen wirklich schwer. Und das möchte ich noch einmal sagen. Nicht alle Depressionen haben direkt mit Schuld zu tun, aber manche. Und wenn uns das bewusst ist, dass das Schuld da ist, dann ist es so gut, so wie wir gehört haben, dass wir zu Jesus kommen und ihm diese Schuld abgeben und diese Schuld nicht verheimlichen, sondern dass wir sie bekennen, dass wir sie beim Namen nennen. Und vor Jesus abgeben. Und unser Herr Jesus ist für unsere Schuld und Sünde gekommen, um dafür zu leiden und zu sterben. Und er ist es, der uns wirklich vergibt, der uns reinigt durch und durch. Ein weiteres Beispiel für einen Mann Gottes ist Hiob. Und von Hiob heißt es, er ist ein Mann, der untadelig war. Er war der beste Mann in seiner Zeit. Es war keinen rechtschaffeneren Mann als Hiob. Aber es gibt auch keinen Mann, der mehr Leid erlitten hat als Hiob. An einem Tag hat Hiob alles verloren, was er hatte. Er hatte 7 Söhne und 3 Mädchen und alle sind an einem Tag gestorben. Alle seine Schafherden, seine Rinder, seine Kamele, alle wurden geraubt, gestohlen und ihm wurde alles genommen. Wenn wir uns das vorstellen, wie muss es Hiob gegangen sein? Und Hiob, er hält immer noch an Gott fest. Und er sagt in Hiob 1, Vers 21, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dieser Hiob, der ist in ein Schussfeld gekommen. Wir haben nämlich einen Feind, den Teufel. Und er wollte Hiob herausfordern. Er ist nur deshalb glücklich und zufrieden, weil er so reich ist und weil er so viele Dinge hat. Und Gott lässt es zu. Gott entscheidet hier. Er ist derjenige, der am längeren Hebel ist. Und Gott sagt, nimm ihm alles weg. Ich erlaube es dir. Aber du darfst nicht an sein Leben herantreten. Töte ihn nicht. Lass ihn am Leben. Und dieser Hiob, er kennt diesen Gott und er sagt, ich verstehe es nicht. Aber ich weiß, dass alles von Gott kommt und alles zu Gott hingehen wird. Und ich will mich an ihn festklammern. Und es bleibt aber nicht dabei. Der Teufel versucht ihn noch mehr. Es geht ihn an seine eigene Haut. Er wird sterbenskrank, er hat Geschwüre am Leib. Und hier beschreibt es, wie er eine Glasscherbe nimmt und sich daran reibt, weil das so juckt. Da ist der Schorf, der abgetrieben wird. Und Hiob leidet. Es geht sogar so weit, dass selbst seine eigene Frau ihm in den Rücken fällt und sagt, sag dich doch endlich von Gott ab, dann bist du alles los. Und dieses Buch Hiob ist ein wunderbares Buch, das uns Hoffnung vermittelt. Hiob stellt ganz häufig die Frage nach dem Warum. Herr, warum? Warum passiert mir das? Warum, Herr? Ich verstehe dich nicht. Was habe ich falsch gemacht? Und dann sind da die drei Freunde und die drücken ihn runter und sagen, du hast gesündigt, du hast was falsch gemacht. Aber wir wissen, er hat nichts falsch gemacht. Und Hiob bekommt auf all seine Fragen keine Antwort. Seine Antwort ist darin, dass er irgendwann Gott begegnet. Und dann fängt Gott an, ihm Fragen zu stellen. Hiob, warst du dabei, als ich die Erde gegründet habe? Warst du dabei? Kennst du all die Tiere, wie sie geschaffen worden sind? Und Hiob fängt an zu verstummen. Er macht seinen Mund zu und sagt, ich habe geredet, ich will nicht wieder reden, ich will schweigen. Und dann holt Gott ihn selbst dort heraus, weil er weiß, Gott ist wieder da. Seine größte Hoffnung, seine einzige Hoffnung. Es ist der Herr, der lebt. Und Hiob ruft dann aus, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und am Ende der Tage wird er mich erlösen. Er wird mich zu sich nehmen. Diese Hoffnung hatte Elia, hatte Hiob. Er wurde da durchgetragen. Wieder ein Mann Gottes, der mit schweren Zeiten zu kämpfen hatte. Im Neuen Testament ist da der Paulus. Und Paulus hat eine schwere Phase erlebt, gerade mit der Gemeinde zu Korinth. Die Gemeinde wollte ihn nicht mehr haben. Er hat die Gemeinde gegründet. Er hat um sie gerungen. Anderthalb Jahre hat er um diese Gemeinde gekämpft, an ihr gearbeitet und sich um sie bemüht. Und dann im 2. Korintherbrief, dann sagt er, aber darum lassen wir uns nicht entmutigen. Auch wenn ich mit diesen Kämpfen, den inneren Anfechtungen zu kämpfen habe, ich lasse mich nicht niederdrücken. Ich habe eine Hoffnung, wo Gott da ist. Und diese Aussage, darum lassen wir uns nicht entmutigen, die kommt häufig im 2. Korintherbrief vor, in dem Vers 1 und dem Vers 16, weil er weiß, dass er vor Gott lebt. Und vielleicht sind auch hier Mitarbeiter, auch Leiter von anderen Gemeinden, die dann solche Phasen erlebt haben, wo eine Gemeinde jemanden den Rücken kehrt, sie einem nicht mehr haben wollen. Und das ist für einen Leiter total schwer. Die Gemeinde folgt nicht mehr. Und Paulus sagt in Vers 2, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab, wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes. Nein, er sagt, ich war nicht deshalb da, weil ich einfach euch geliebt habe und das für euch getan habe. Das, was ich gemacht habe, das habe ich für Gott getan. Und er hat selbst diese Perspektive, dass er sich auf Gott ausrichtet, die Ewigkeit vor Augen. Und er sagt, ich lasse mich nicht entmutigen. Vers 16, denn auch wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Er wusste, es gibt noch etwas viel Besseres. Und diesem Paulus ging es ganz schlecht. Er hat so viel zu tragen gehabt. Und doch ist er nicht entmutigt. Er hatte diese Hoffnung, die Hoffnung eines lebendigen Gottes. Er kannte ihn, er kannte das Licht. Und deswegen merken wir, all diese Männer Gottes, die haben schwere Zeiten durchgemacht. Aber sie haben es durchgetragen und nicht alleine. Sie hatten immer jemanden an der Seite. Und auch uns darf es so gehen. Wir sind nicht allein. Derjenige, der noch in dieser Phase da ist, es ist Gott selbst. Er ermutigt uns. Er ist an unserer Seite. Er begleitet uns. Er trägt uns durch. Ich möchte zum Abschluss kommen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Kennt jemand dieses Buch von John Bunyan, Die Pilgerreise? Wer kennt das Buch? Könnt ihr mir ein Handzeichen haben? Oh, das sind viele. Ich habe vor kurzem diese Geschichte wieder gelesen und mich hat diese Geschichte wieder zutiefst berührt und gepackt. Da ist dieser Christian, der sich auf den Weg macht in das gelobte Land. Und er erlebt viele Schwierigkeiten. Er ist auf dem Markt der Eitelkeiten, wo er verführt werden will. Dann auf einmal wird uns eine Geschichte erzählt, wo Christian auf einer Burg ist. Und zwar einer Burg der Verzweiflung. Ich möchte euch ein paar Bilder dazu zeigen. Er trifft diesen Riesen. Die beiden wollten eine Abkürzung nehmen. Sie wollten einen leichten Weg haben. Und dann begegnet ihnen dieser Riese. Genauso wird er hier beschrieben, mit einem großen Knüppel in der Hand. Und dieser Riese, er nimmt Christian und seinen Freund getreu gefangen. Er nimmt ihn gefangen und bringt sie und treibt sie auf die Burg der Verzweiflung. Und dort sind diese beiden gefangen. Er nimmt die beiden und steckt sie tief ins Verlies. Sie sind gefangen. Sie haben dort keine Hoffnung mehr. Dort ist es dunkel, es ist kalt, sie frieren. Sie wissen nicht, wie sie dort rauskommen. Sie wissen nicht, ob sie das überhaupt überleben werden. Ihnen geht es total dreckig. Dann kommt dieser Riese zu seiner Frau. Es ist die Frau Unglaube. Und sie berät ihn und sie sagt, du musst sie fertig machen. Schlag sie mal richtig kräftig zusammen. Der hört auf seine Frau, nimmt den Knüppel in die Hand, geht in das Verlies und schlägt sie so richtig zusammen. Sie bluten, die liegen am Boden, sie sind fertig. Und die beiden denken, hier komme ich nie wieder raus. Am liebsten, wir geben auf. Lass uns sterben. Es ist so schwer. Aber sie kämpfen noch weiter. Sie bleiben am Leben. Dieser Riese geht wieder zu seiner Frau. Und hier merken wir, was für einen Einfluss manchmal die Frauen haben. Sagt zu ihm, na, flößt denen das ein. Nicht, dass du sie umbringst, sondern dass sie sich selbst das Leben nehmen. Das sind die Selbstmordgedanken, die man in so einer Phase der Depression hat. Genau das macht dann dieser Riese. Er führt sie zu einem Vorort, wo ganz viele Knochen und Schädel sind. All die Menschen, die bereits der Riese auf dem Gewissen hat. Menschen, die er umgebracht hat. Und dieser Riese zeigt es ihnen und sagt ihnen, schaut ihr das an. Genau da werdet ihr auch einmal landen. Ihr habt keine Hoffnung mehr. Lieber, ihr nehmt euch selbst das Leben. Dann habt ihr das alles schon vorbei. Dann brauche ich das nicht mehr machen. Und Christian in dieser Phase, der ist ganz entmutigt. Er sagt, was hat das Leben eigentlich noch für einen Sinn? Lass uns das lieber jetzt machen. Und dann ist es so schön, wie das in dieser Geschichte beschrieben wird, wie da sein Freund ist, der getreu. Und er ist treu an seiner Seite. Und er ermutigt diesen Christian. Und er sagt, Christian, du bist doch nicht alleine. Schau doch mal, wie Gott dich bis hierhin geführt hat. Du hast so viele Anfechtungen, so viele Kämpfe gehabt. Du hast mit dem Drachen gekämpft. Du warst auf dem Markt der Eitelkeiten. Und Gott hat dich Schritt für Schritt durchgeführt. Gott war bei dir. Und er ist auch jetzt bei dir. Blick doch mal zurück und schau, wie viel Gutes Gott dir getan hat. Und wir merken, das ist so gut, wenn wir das tun. Und merken, wie viel Gutes schenkt uns Gott. Haben wir noch Grund, dankbar zu sein? Ja, und Christian hatte viel Grund, dankbar zu sein. Und sie erinnern sich, sie ermutigen sich. Ja, es gibt noch Hoffnung. Das hat Christian viel Mut gegeben. Dann auf einmal kommt dieser Christian eine Idee. Ich habe doch in meiner Tasche einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel, das ist der Schlüssel der Verheißung. Und das ist etwas ganz Besonderes. Das ist Gottes Wort, das ganz viele Verheißungen hat. Es hat Licht. So ähnlich wie Paulus das sagt, wir lassen uns nicht entmutigen. Selbst wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, wenn es mir so richtig schlecht geht, so weiß ich aber, dass der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. Das sind Verse der Hoffnung. Oder beim Missionsbefehl, dann sagt Jesus uns, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ich lasse euch nicht allein, auch wenn wir uns alleine fühlen. Und das ist dieser Schlüssel der Verheißung. Gott meint es gut mit dir. Ich habe noch eine Kontrolle über all das, was hier geschieht. Du wirst eine gute Botschaft haben. Und voller Hoffnung greifen sie zu diesem Schlüssel, nehmen diesen Schlüssel und er passt zur Tür. Diese Tür geht auf, wo sie hoffnungslos gewesen sind, sie nicht wussten, wie sie dort herauskommen, schenkt auf einmal Gott eine Lösung. Und sie gehen durch diesen Kerker hindurch. Weil die Tür so laut knarrt, wird der Riese wach. Der Riese will wieder sein Knüppel nehmen und hinter ihnen herlaufen und sie fertig machen. Und dann auf einmal lesen wir, dass die Beine des Riesen ganz schwach werden. Und der Riese, der sinkt zu Boden und er ist gefallen. Und sie sind aus der Verzweiflung, aus dieser Zweifelsburg herausgekommen. Und mir macht diese Geschichte unheimlich viel Mut. Da ist ein Freund an seiner Seite, ein Getreu. Und auch du bist nicht alleine. Mindestens der Herr ist an deiner Seite. Aber noch mehr, Gott schenkt uns die Gemeinde, Brüder und Schwestern, die uns ermutigen, die uns in solchen Situationen Licht zeigen und sagen, guck mal, Gott ist da. Wenn ich in der letzten Zeit auch mit Depressiven zu tun hatte, dann war das für mich immer wieder ermutigend. Ihr seid nicht alleine. Wir bleiben bei euch, wir lassen euch nicht. Wir helfen euch, wir tragen euch durch. Auch wenn es eine lange Zeit ist, wir sind an deiner Seite. Und geht es dir schlecht, geht es auch mir schlecht. Und wir beten und dringen zusammen. Und wir dürfen Zuspruch und Verheißung weitergeben. Wir dürfen sie daran erinnern, auch wenn sie selbst blockiert sind und das vergessen. So greifen wir Gottes Wort, den Schlüssel der Verheißung. Und es hilft uns. Dann braucht man manchmal Geduld. Man braucht Meilensteine, zurückzublicken und darauf hinzuweisen, wie viel Gutes Gott geschenkt hat. Ja, und wir merken, wir haben einen wunderbaren Gott. Gott ist mitten in einer Depression da. Ich schließe mit den Versen aus Matthäus 11, Vers 28 und 29. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig, die ihr niedergedrückt seid und die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn meine Last ist leicht. Seine Last an seiner Seite, in seiner Jochgemeinschaft zu sein, dann trägt man die Last nicht mehr alleine. Ja, das ist gut. All diejenigen, die niedergedrückt sind, die erschöpft sind, ja, und wörtlich steht hier, die abgearbeitet haben, die müde geworden sind, die sich abplagen, die sind eingeladen. Die sind eingeladen, zum Herrn Jesus zu kommen. Und auch ich möchte diese Einladung weitergeben. Wenn du hier bist und dir geht es schlecht, du bist eingeladen. Eingeladen, um mit dem Herrn Jesus zu reden. Und wir an deiner Seite, dass du Hoffnung und Mut bekommst. Gott will uns helfen. Amen. Wollen wir beten? Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du das Licht bist und dass du uns in unserer Verzweiflung, in unserer Dunkelheit nicht alleine lässt. Ja, Herr, wie schön ist es, auf dich zu vertrauen und in dir zu bleiben. Herr Jesus, du bist so viel größer, als wir sind. Und ich bitte dich sehr für all die Menschen, die leiden, die sich alleine gelassen fühlen, die niedergedrückt sind. Herr Jesus, bitte hilf ihnen auf. Hilf ihnen zu sehen, dass du da bist, dass du sie hindurchträgst, ja, und dass du helfen willst. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du unsere Hoffnung und Zuversicht bist. Amen.